get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world. Das ist das, was die User lieben. Die Freiheit, der Wind, der ihnen durchs Haar weht, die Weite der Landschaft, sie fühlen sich fröhlich und sie fühlen sich losgelöst von allem.
Die Sicherheitseinrichtungen sind zwar manchmal dabei, wie wir auf den Bildern gesehen haben, aber es ist doch uncool, die zu benutzen. Unsere Aufgabe als Administratoren, Ihre Aufgabe als Administratoren ist es, den Benutzern beizubringen oder ihnen zu zeigen, dass man auch mit Benutzung von gewissen grundlegenden Sicherheitseinrichtungen cool sein kann.
Und damit dürfen wir Sie zu unserem heutigen Big Day-Vortrag ganz herzlich begrüßen. My Device is My Office, flexible und sichere IT-Lösungen für die mobile Arbeitswelt. Ich freue mich sehr, heute das erste Mal mit Maximilian Kohmeier von Imtech auf der Bühne zu stehen. Imtech ist ein Goldpartner von uns und der Maximilian leitet dort die Microsoft-Kompetenzen.
Auch von mir ein herzliches Grüß Gott, schön, dass Sie bei uns sind. Ich möchte Ihnen den Christian Decker vorstellen, Partner Technology Advisor bei Microsoft Österreich. Und ich habe noch einen Kollegen von mir mitgebracht, Patrick Böck, Consultant in meinem Team, der uns heute die ein oder andere Demonstration zeigen wird.
Was werden wir Ihnen die nächsten 50 Minuten zeigen? Wir wollen beginnen mit dem Thema, wie können wir mobile Endgeräte einfach und unkompliziert in das Unternehmensnetzwerk einbinden. Danach wollen wir die eingebundenen Geräte verwalten. Welche Möglichkeiten gibt es hier mit Microsoft Bordmitteln, Regeln für die mobilen Endgeräte, für die Sicherheit zu setzen? Der dritte Punkt, um den wir uns kümmern werden, ist der Zugriff auf die mobilen Daten. Wie kann ich diesen Zugriff auf die Daten, die in meinem Unternehmen liegen, absichern und so gestalten, dass ich als Administrator die Kontrolle darüber habe, wer wann auf welche Daten zugreifen darf? Und zuletzt kümmern wir uns um die Frage, wie können wir unseren Benutzern Applikationen zur Verfügung stellen auf mobilen Endgeräten, mit denen sie gewöhnt sind, auf ihren PCs zu arbeiten.
Warum ist das Thema des Einbindens mobiler Endgeräte so ein spannendes? Es gibt heute eine Vielzahl an unterschiedlichen Devices, die alle recht unterschiedlich oft zu konfigurieren sind. Oft ist ein und dasselbe Gerät, je nach Release-Stand, auch wieder nicht gleich zu konfigurieren wie eine Version vorher. Es ist umständlich, es ist kompliziert für die Benutzer. Sie haben als Administrator nun ein paar Möglichkeiten. Sie können Anleitungen schreiben, vielleicht mit jeder neuen Release eine neue, falls es notwendig wird. Sie können die Konfiguration dieser Geräte für Ihre Benutzer übernehmen. Das geht vielleicht, wenn Sie 4 oder 5 solche Geräte haben, aber in dem Moment, wo das ein bisschen in die Breite geht, ist das schon eine Herausforderung. Christian, gibt es da nicht andere Möglichkeiten dazu?
Natürlich. Dazu haben wir den Autoermittlungsdienst von Exchange.
Christian, Autoermittlungsdienst. Wir haben doch gesagt, wir deutschen nicht jeden Begriff ein, oder?
Okay, es hat geheißen, wir sollen deutsche Folien bauen, aber wenn du das willst, Autoermittlungsdienst ist so ein hübsches Wort, machen wir Autodiscover von Exchange. Autodiscover von Exchange erlaubt mir eine sehr einfache Einrichtung meiner mobilen Endgeräte und bevor wir lange darüber reden, wie man das einrichtet, Patrick, kannst du uns einmal zeigen, wie so ein Autodiscover ausschaut?
Gerne. Ich habe hier... Ich habe hier ein Nokia Lumia, was zum Beispiel dem Benutzer gehört. Das kann jetzt ein Firmengerät sein oder auch ein privates Gerät. Und ich zeige Ihnen heute, wie der User mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Domain-Passwort sich seine Outlook-Mails einrichten kann. Dazu ganz einfach. Öffne die Einstellungen und füge ein neues E-Mail-Konto hinzu. In dem Fall ein neues Outlook-Konto. Und dort, wie schon gesagt, macht er nichts anderes, als seine Benutzerdaten einzugeben, in dem Fall seine E-Mail-Adresse. Das ist in dem Fall kurt.ospan@imtech.at. Ganz genau, ja. Brauche ich nicht erklären, ich glaube, man kennt ihn. Ja, und sein Passwort. Danach,
warum Sie jetzt nicht probieren, wir werden das nach dem Vortrag wieder
ändern. Danach meldet er sich an und wie man hier oben sieht, die Einstellungen werden gefunden und der User kann synchronisieren. Sprich, das war es eigentlich für die Outlook-Seite.
Geht das jetzt nur auf Windows Phones oder?
Danke, Christian. Es gibt noch eine Möglichkeit. Also es geht nicht nur auf Windows Phones, sondern auch auf anderen Devices. Auf allen gängigen ActiveSync-Devices und es funktioniert natürlich auch mit Lync. Und das zeige ich Ihnen hier. Hier haben wir ein anderes Device, in dem Fall ein iPad. Lync gibt es mittlerweile für fast jede, oder meines Wissens für jede gängige mobile Plattform. Und dort funktioniert die Einrichtung relativ ähnlich. Der Benutzer öffnet Lync. In dem Fall gibt er hier wieder seinen Benutzernamen oder seine E-Mail-Adresse ein, Kurt Ospan, und sein Passwort. Und klickt auf Anmelden. Und dann ist Lync auch schon eingerichtet und er hat Zugriff auf seine Kontakten. Das heißt, er hat einmal seine Mails und er hat sein Messaging und kann somit arbeiten.
Super. Das heißt, das Ganze funktioniert für den Benutzer sehr einfach, weil dass er seine E-Mail-Adresse kennt und sein Kennwort kennt, das kann man ja voraussetzen. Max, ich nehme an, auf der Einrichtungsseite ist das ein bisschen komplizierter. Kannst du uns zeigen, wie man das Ganze einrichtet?
Sehr gern. Ich will nicht sagen, dass es kompliziert ist. Es sind ein paar Schritte dazu notwendig, um das zu konfigurieren. Ich habe das hier mal versucht zusammenzufassen. Es beginnt damit, Outlook Anywhere, eine Funktion von Exchange, zu aktivieren. Es müssen diverse URLs konfiguriert werden, dem System bekannt gegeben werden, DNS-Einträge dafür erstellt werden, damit die mobilen Geräte diese URLs dann auch finden können. Ein Zertifikat für die Web-Services, die dafür verwendet werden, muss erstellt werden von einer externen Zertifizierungsstelle, ganz ein wichtiger Punkt hier. Ich komme dann später nochmal dazu, warum. Und ich zeige Ihnen auch noch kurz dann eine Möglichkeit, wie Sie das Ganze testen können. Die einzelnen Schritte im Detail. Outlook Anywhere, wir sehen hier die Exchange Management Konsole. Der Wizard, der dazu aufgerufen wird, besteht nur aus einem einzigen, Bildschirm, wenn man so möchte. Hier wird der externe Name des Exchange Servers eingegeben, in unserem Fall hier webmail.imtech.at, die Authentifizierungsmethode festgelegt und mit Klick auf den Button Enable ist die ganze Sache auch schon erledigt. Die externen URLs, die hier zu konfigurieren sind.
Ich nehme an, auch über eine hübsche Webkonsole?
Ja, fast alle davon über eine hübsche Webkonsole. Leider noch nicht alle. Die letzte hier auf dieser Liste, der Punkt Web Services, den kann man momentan leider nur in der PowerShell konfigurieren. Darum möchte ich Ihnen in der Demo, damit Sie das durchgängig machen können, für alle diese Punkte gleich die PowerShell-Befehle dazu zeigen. Wer mit der PowerShell vertraut ist, kennt das Layout dieser Befehle. Die beginnen, wenn ich was setzen möchte, immer mit diesem Verb set und dann die jeweiligen Verzeichnisse dazu. Es gibt das OWA Virtual Directory, ECP, also Exchange Control Panel ist dafür die Abkürzung, ActiveSync Virtual Directory, OAB für Offline Address Book und schließlich und endlich die Web Services. Wie schaut jetzt so ein Befehl aus? Am Beispiel des OWA Virtual Directory möchte ich Ihnen das gerne zeigen. Mit dem Parameter -identity geben Sie bekannt, um welche Webseite es denn geht. In unserem Fall hier, oder im allgemeinen Fall eigentlich, schreiben Sie zunächst den Namen des Exchange Client Access Servers hin, gefolgt von einem Backslash und dem Namen der Webseite im IIS. Ich zeige Ihnen dann auch gleich, wie das konkret ausschaut. Ein weiterer Parameter, -external URL, gefolgt von HTTP, Doppelpunkt, Doppelschrägstrich und so weiter, in unserem Fall dann webmail.imtech.at, gibt die wahre externe Adresse dann noch an. Um dieses Beispiel jetzt auch mit Fleisch zu füllen, aus unserer Echtumgebung, so ist das bei uns auf unserem Exchange-Server konfiguriert, set OWA Virtual Directory -identity, in unserem Fall heißt der Exchange-Server ICG Exchange 10N1, Backslash OWA und in Klammer OWA extern, so heißt unsere Webseite am IIS und die externe URL, die wir vorher schon in dem Wizard gesehen haben, https://webmail.imtech.at/OWA. Man kann sich dann mit dem entsprechenden GET-Befehl, der ansonsten wieder gleich lautet, anschauen, wie denn die Parameter konfiguriert sind. als Kontrolle quasi, ob man das auch richtig eingestellt hat, ob das richtig übernommen wurde. In dem Fall geht OWA Virtual Directory wieder minus Identity und der Format List-Parameter hier am Ende ist eigentlich nur dafür da, um das in ein schönes Output zu bekommen. Ich habe Ihnen dann auf den nächsten zwei Folien nur der Vollständigkeit halber noch aufgezeigt, dass ich das für diese Demonstration selbstverständlich auch für die anderen Directories gemacht habe. Also ECP Virtual Directory ist gesetzt auf webmailintech.at, ebenso ActiveSync Virtual Directory, wie auch die letzten beiden, die noch fehlen, das ORB virtuelle Verzeichnis und auch das Webservices Verzeichnis. Wenn diese ganzen URLs dann gesetzt sind und dem Exchange-Server oder damit dem Auto-Discovery-Service bekannt sind, fehlt noch ein weiterer Punkt, damit die externen Geräte, also die mobilen Geräte, die sich außerhalb ihres Netzwerkes befinden, diese URLs auch finden können, nämlich die entsprechenden DNS-Einträge. Dazu gibt es in unserem Beispiel hier einen Eintrag für den Namen webmail.imtech.at, ein A-Record, ein sogenannter, also ein Host-Eintrag mit dieser externen IP-Adresse. Und damit das Auto-Discovery-Service funktioniert, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Eine davon ist, einen Eintrag zu nehmen, der autodiscover.email-Domäne lautet, also in unserem Fall hier autodiscover.imtech.at. Das kann ein A-Record sein, es kann ein CNAME sein. In meinem Beispiel hier habe ich einen CNAME-Record verwendet. Wenn Sie jetzt mehr als eine E-Mail-Domäne haben, auch kein Problem. Auch in unserem Beispiel haben wir das. Wir haben noch eine weitere, transflow.com, auch dafür webmail.transflow.com als A-Record mit der gleichen IP-Adresse in unserem Fall und autodiscover.transflow.com als CNAME-Record. Abschließend, der letzte wesentliche Punkt, das Zertifikat. Warum ist es wichtig, ein offizielles Zertifikat zu verwenden? Das Problem ist, oder wenn Sie das nicht tun, dann laufen Sie in die Gefahr, dass mobile Endgeräte dieses Zertifikat, wenn es nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle kommt, also zum Beispiel von Ihrer eigenen internen, eventuell nicht akzeptieren. Und je nach Gerätetyp kann der Benutzer dann sagen, das ist mir egal, ich mache das trotzdem, oder das Gerät lässt es vielleicht gar nicht erst zu. In jedem Fall ist es einfach ein zusätzlicher Schritt mehr für den Benutzer, der auch für Verwirrung sorgt. Daher meine Empfehlung, ganz klar ein Zertifikat einer externen Zertifizierungsstelle zu verwenden. Ich habe Ihnen hier aufgezeigt, wie der PowerShell-Befehl dazu ausschaut, so einen Zertifikats-Request zu erstellen. Ich habe, nachdem das vielleicht in dieser langen Wurst nicht ideal lesbar ist, das hier versucht oder einfach aufgeschlüsselt. Das PowerShell-Commandlet selber heißt new-exchange-certificate, wird mit dem Parameter generate-request aufgerufen und gleich danach kommt der Parameter minus SubjectName. SubjectName ist der Name des Zertifikats. In diesem Fall gibt es einen CN, also einen Common Name von webmail.imtech.at, so heißt unsere Webseite ja extern. Die Organisation, in unserem Fall Imtech ICT Austria, ist hiermit angegeben und der Country Code AT. Der nächste Parameter, den ich hier verwendet habe in dem Beispiel, ist minus Domainname. Der ist dafür da, um auch die weiteren Domainnamen, die von der Webseite ja bedient werden, quasi auch in das Zertifikat mit aufzunehmen. Also in unserem Beispiel der Name Autodiscover imtech.at und auch noch die Namen Autodiscover und Webmail für transflow.com. Der letzte Parameter, der hier verwendet ist, minus Private Key Exportable, dann ein wichtiger Parameter, wenn das Zertifikat den Exchange-Server auch mal verlassen können soll. Ich erwähne es deshalb hier in dieser Demo ganz bewusst, weil immer da, wo Sie Hochverfügbarkeitsthemen haben, wo Sie mehr als einen Exchange-Server haben, brauchen Sie das Zertifikat auf allen Exchange-Servern, die Ihnen diese OWA-Dienste zur Verfügung stellen. Rauskommen. Nach Aufruf dieses Befehls tut dann ein Certificate Signing Request für das menschliche Auge wunderbar lesbar. Den übermitteln Sie zur Zertifizierungsstelle Ihres Vertrauens und bekommen dann ein gültiges Zertifikat zurück, das ich hier mit diesem Screenshot Ihnen gezeigt habe. Webmail.imtech.at sieht man in diesem Issued To Teil und Issued By in diesem Fall eine externe Zertifizierungsstelle, die auch vertrauenswürdig ist auf den mobilen Geräten. Ein Beginndatum, ein Ablaufdatum des Zertifikats.
Und dann funktioniert alles?
Dann Lieber Christian, funktioniert hoffentlich alles, wenn wir alles richtig gemacht haben.
Kann man das
testen? Man kann das wunderbar testen. Es gibt einen Service dazu von Microsoft, Test Exchange Connectivity, oder eigentlich der Service selber wird Remote Connectivity Analyzer genannt. Und die URL dazu, mit der man das aufrufen kann, ist www.testexchangeconnectivity.com. Gibt man das in seinem Browser ein, erscheint die Webseite des Remote Connectivity Analyzers. Da gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Testmöglichkeiten. Und in dem Beispiel, das ich jetzt hier rausgenommen habe, wollen wir uns die Exchange Active Sync Auto Discover Komponente anschauen. Das, was wir vorher in der Demonstration von Patrick gesehen haben. Wählen das also aus, müssen hier Benutzername, Passwort eingeben. So eine Sicherheitsabfrage kommt hier noch. Und wenn wir das gern getan haben und hoffentlich alles richtig konfiguriert haben, dann bekommen wir diesen grünen Haken in groß links oben, Connectivity Test Successful.
Und der rote Haken bei dir?
Das rote X bei mir ist deshalb, weil ich doch nicht alles richtig gemacht habe. Nein, das rote X ist deshalb, ich habe vorher schon erwähnt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Auto-Discover-Service zur Verfügung zu stellen. Und die Möglichkeit, die hier überprüft wird, nämlich E-Mail-Domäne / Autodiscover, die ist bei uns nicht konfiguriert. Wir verwenden die Möglichkeit autodiscover.emaildomäne.
Gut. Das heißt, zusammengefasst, das Autodiscover vereinfacht die Gerätekonfiguration ganz massiv. Der Benutzer braucht keine bzw. sehr, sehr wenig Hilfe für die Einrichtung, weil die Daten, er braucht sich keine Servernamen merken. Damit gibt es wesentlich weniger Fehlerquellen beim Einrichten der mobilen Endgeräte und weniger Support-Calls für Sie als Administrator. Und damit rechnet sich der Erstaufwand, also der Zeitaufwand für die Erstkonfiguration auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, das Schöne ist, das funktioniert für alle Geräte, die ActiveSync unterstützen und das Autodiscover. Gut, das heißt, jetzt haben wir unsere mobilen Endgeräte im Unternehmen drinnen. Die können mit unserem Exchange-Server, mit unserem Lync-Server Daten austauschen, Daten konfigurieren. Jetzt ist es so, dass damit auf den Geräten businessrelevante Daten liegen. Und wir wollen jetzt diese Geräte natürlich irgendwie verwalten, so wie ich ja meine PCs auch verwalte. Dazu gibt es seit Exchange 2003 Regeln, die wir im ActiveSync definieren können. Das heißt, wir können mit dem Einrichten der ActiveSync-Möglichkeit auch Regeln definieren, die die Geräte, die mit mir synken wollen, nutzen sollen. Es gibt hier auf Wikipedia eine wunderschöne Liste von Regeln für ActiveSync, aufgeteilt auf die unterschiedlichen Geräte mit ihren Versionen und hinunter auf die unterschiedlichen Exchange-Versionen.
Christian, habe ich da was verpasst? Hat Microsoft Wikipedia gekauft?
Nein, hat es nicht. Warum steht hier der Wikipedia-Link? Der Originalartikel steht natürlich auf Technet. Allerdings ist der auf Technet immer ein bisschen hinten nach, was die aktuellen Geräte betrifft. Hier auf der Wikipedia-Seite findet man auch für die neuesten Gerätetypen die unterschiedlichen Möglichkeiten. Das heißt, ich sehe hier alle Regeln und alle Möglichkeiten, die die verschiedenen ActiveSync-Protokolle in den verschiedenen Exchange-Versionen zur Verfügung stellen. Und ich sehe für die einzelnen Geräte, ob die Geräte die Regeln unterstützen oder nicht. Max, das sind jetzt, ich glaube, ich habe es gezählt, es sind über 50 Regeln, die möglich sind. Welche Regeln sind aus deiner Praxis sinnvoll und welche werden von den meisten Geräten unterstützt?
Es gibt, fangen wir gleich mit dem Hauptthema an. Die Überschrift dazu ist irgendwie, Geräte vor unbefugter Nutzung zu schützen. Ich möchte Ihnen heute eines vor allen Dingen mitgeben, drum hier gleich als erstes. Wenn Sie sonst keine ActiveSync-Proxys einsetzen, verwenden Sie zumindest Passwortrichtlinien. Das heißt, geben Sie vor, dass Passwörter auf mobilen Geräten verwendet werden müssen. Überlegen Sie sich Ihre Vorgaben hinsichtlich Komplexität und Länge und auch der Gültigkeitsdauer. Hier ist natürlich zu empfehlen, ein bisschen abzuwägen, soll ich mein Passwort täglich ändern, versus zwinge ich dann den Benutzer dazu, dass er es mir dann Post-it auf die Rückseite von seinem Windows Phone klebt. Aber man sollte sich hier schon die ein oder andere vernünftige Vorgabe überlegen. Genauso können Sie auch die Zeitspanne der Inaktivität konfigurieren. Was bedeutet das? Also wenn das Gerät gerade noch in der Hand war, auf die Bar gelegt wird und dort liegt, wie lange muss es dort liegen, bis das Passwort wieder eingegeben werden muss? Darüber hinaus kann man sich überlegen, einzelne Funktionen der Geräte, der mobilen Endgeräte zu deaktivieren. Die zwei klassischen Beispiele hierzu wären die Kamera, die ich ausschalten kann, oder zum Beispiel die Browser-Funktionalität, die ich deaktivieren kann. Es gibt dann noch ein paar andere interessante ActiveSync-Regeln, über die man nachdenken sollte. Themen, die die Bandbreite oder die verwendete Bandbreite des Geräts betreffen. Hier haben wir so Sachen wie, wir können den Download von E-Mail-Attachments beispielsweise verbieten oder erlauben, wie auch die maximale Größe, wenn es denn erlaubt ist, von solchen Attachments. Also ich kann beispielsweise sagen, das halbe Megabyte große Excel-Sheet mit der Management-Summary des letzten Quartals ist okay, aber die 5 Megabyte große oder das 5 Megabyte große Spaßvideo, das du mir gestern geschickt hast, den ich köstlich amüsiert, Christian, kann ich mir am Handy dann doch nicht anschauen. Kann auch darüber nachdenken, ist es denn sinnvoll, die E-Mails der letzten 20 Jahre auf meinem Handy zu haben oder nehme ich vielleicht doch nur die letzten paar Wochen mit? Nicht nur ein Bandbreitenthema, durchaus auch ein bisschen ein Security-Thema, weniger Daten am Gerät. Das gleiche gilt für die Kalendereinträge. Fotos aus der globalen Adressliste, ich weiß nicht, ob Sie dieses Feature überhaupt schon kennen, sei hier auch nochmal kurz erwähnt. Sie können im Active Directory für Ihre Benutzer, pro Benutzer ein Foto hinterlegen, das dann in der globalen Adressliste, im Outlook beispielsweise und eben auch auf mobilen Endgeräten angezeigt werden kann. Das kann auch deaktiviert werden durch so eine Regel. Und last but not least zum Thema Bandbreitenregelung eine sehr sinnvolle Sache, die Synchronisation, also den Datenabgleich, den automatischen im Roaming-Betrieb zu untersagen, also die automatische Synchronisation. Damit zwinge ich den Benutzer, dass er manuell auf den Button "Ich möchte jetzt synchronisieren" drücken muss und sich dann dessen bewusst ist, dass er da jetzt einfach Roaming-Kosten erzeugt, die ja trotz aller Mobilfunktarife, die ja bei uns recht günstig sind, doch noch recht erheblich sind. Der letzte Punkt, Quarantäne, ein neues Thema seit Exchange 2010 Service Pack 1. Das erlaubt mir im Rahmen der Active Sync Rules einzelne Gerätetypen generell zu verbieten. Ich könnte also sagen, wenn meine Company Policy vorsieht, Gerät X des Herstellers Y wird bei mir oder darf nicht synchronisieren, vielleicht aus Security-Gründen, vielleicht weil der Hersteller irgendwie gehackt wurde und irgendwie da Leaks bekannt sind, dann kann ich das deaktivieren über diese Policy. Und ich kann damit einen Genehmigungsprozess, einen Workflow starten, der es mir erlaubt einzugreifen, wenn ein Benutzer ein neues Gerät hinzufügt. Das heißt, ich kann einen Administrator dazwischen schalten, der zustimmen muss.
Und bis jetzt war das Problem, wenn Sie in Ihrem Unternehmen die Person getrennt haben, die den Exchange-Server verwaltet und die Person, also eine andere Person Ihre mobilen Endgeräte verwaltet, dann musste quasi die Abteilung, die die Endgeräte verwaltet, immer auch Rechte am Exchange-Server haben. Mit dem System Center 2012 Configuration Manager, der ja letzte Woche offiziell released und announced wurde, haben wir jetzt die Verwaltung der mobilen Endgeräte dort, wo es hingehört, nämlich dort, wo Sie alle Ihre Endgeräte verwalten. Das heißt, Sie haben dann ein Tool, in dem Sie Ihre Server sehen, in dem Sie Ihre PCs sehen, in dem Sie Ihre Laptops sehen, in dem Sie Ihre Windows Phones sehen, Ihre Android-Handys und Ihre iPads und iPhones. Voraussetzung dazu ist Exchange 2010, wobei hier egal ist, ob dieser Exchange-Server on-premise bei Ihnen betrieben wird oder ob Sie Office 365 nutzen. Und Sie können damit alle Geräte verwalten, die ActiveSync beherrschen. Aber ich würde sagen, Patrick, bevor wir da jetzt lang vollend zeigen, zeigst du uns, wie das Ganze im Config Manager ausschaut.
Gerne, ja. So, ich habe hier den System Center 2012 Configuration Manager vorbereitet. So sieht er aus. Und das Tool, von dem jetzt die Rede war, nennt sich Exchange Server Connector. Das ist genau dieses Tool, das die Devices vom Exchange in den Configuration Manager bringt, wo sie dann auch verwaltet werden können. Das Ganze administriert man hier unter Administration Exchange Server Connector. Und hier kann man entweder einen neuen oder mehrere anlegen oder einen bestehenden bearbeiten, das was ich jetzt mache. Wie schon gesagt, Einmal die On-Premise, sprich Datacenter-Installation bei Ihnen im Rechenzentrum, wird hier konfiguriert, oder die Hosted Exchange Server Umgebung 365 oder dergleichen. Wir schauen uns eben genau diese Version an, sprich die On-Premise-Version. Die Punkte Discovery sagen, wie oft die Geräte in den Configuration Manager geladen werden, sprich wie oft der Configuration Manager hergeht und am Exchange Server anklopft und sich die Geräte holt, beziehungsweise wie der Umgang mit inaktiven Geräten, was mit inaktiven Geräten passiert, sprich in dem Fall nach 180 Tagen, wenn 180 Tage das Gerät inaktiv ist, wird es verworfen. Die Settings ist genau das, wo dann der Device-Admin die Möglichkeit hat, diese Einstellungen, die wir vorher schon gehört haben, Stichwort sinnvolle Active-Sync-Rules, zu setzen. Also wir haben hier eben die Passwortrichtlinie, dass ein Passwort benötigt wird, dass es mindestens 4 Zeichen hat und so weiter. Das kann hier vom Device-Administrator beliebig administriert werden. E-Mail-Management haben wir auch schon kurz gehört, Umgang mit anderen E-Mail-Postfächern, wie groß die E-Mails sein dürfen, die aufs Gerät geladen werden und so weiter. Und auch einzelne Applikationen, wie zum Beispiel die Kamera oder WLAN und so, oder den Browser zu erlauben oder explizit zu verbieten, dass der Benutzer das nicht verwenden kann. Und zum Schluss die Access Rules. Die geben mir die Möglichkeit, meine Geräte ein bisschen zu verwalten. In dem Fall habe ich 3 prinzipielle Möglichkeiten. Ich kann den Zugriff erlauben für alle Devices, ich kann den Zugriff blockieren und ich kann eben die Quarantäne aktivieren, wie wir es vorher schon kurz gehört haben. Und abgesehen davon kann ich dann noch gewisse Device-Familien erlauben oder auch einzelne Device-Modelle erlauben oder verbieten. In unserem Fall ist es so, dass alle Geräte in die Quarantäne kommen, abgesehen von der HTC-Familie und von der iPad-Familie. Die werden bei uns explizit blockiert, weil wir die nicht im Unternehmen, weil die nicht synchronisieren sollen. So schaut das Ganze aus, so wird es konfiguriert. Hier unten wird noch ein Ansprechpartner konfiguriert, der im Quarantänefall, sprich wenn ein neues Device kommt, informiert wird. Und das zeige ich Ihnen auch noch kurz. Wir haben das vor der Demo vorbereitet und haben ein neues Gerät hinzugefügt. Das E-Mail sieht so aus, dass der Administrator bekommt, der User bekommt ein ähnliches. Welches Device ist es? Welches Betriebssystem? Welcher User? Wann ist das Ganze passiert? Ist die Policy schon implementiert oder nicht? Und der Benutzer hat dann, der Administrator hat dann die Möglichkeit, über das Exchange Control Panel das Gerät zuzulassen, sprich danach nachsynchronisieren, zu blockieren, zu löschen oder was auch immer. In dem Fall lassen wir es zu, klicken auf Apply und ab sofort kann der User synchronisieren.
Patrick, Dankeschön.
Ja, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Noch einmal dringend die Empfehlung, wenn Sie, wie gesagt, sonst nichts tun, denken Sie über das Thema Kennwortabsicherung Ihrer mobilen Devices nach. Die Integration der Active-Sync-Regeln, wir haben das vorher vielleicht kurz angeschnitten, weil es so rauskommt, hier noch einmal nur als Information für Sie, ist abhängig von Gerät und OS-Version. Nicht jede Regel funktioniert auf jedem Device. Die Quarantäne, die uns der Patrick jetzt nochmal ganz kurz gezeigt hat in seiner Demo, ermöglicht einen Genehmigungsprozess für Geräte zu implementieren, sodass Sie eine Kontrolle darüber haben, welcher Benutzer welche Geräte mit Ihrem oder mit den Unternehmensdaten synchronisiert.
Gut, jetzt haben wir die Geräte eingebunden ins Unternehmen, jetzt können wir sie verwalten und mit Regeln definieren, jetzt können wir die Geräte auf die Daten im Unternehmen zugreifen lassen. Sobald ich für Daten eine App habe auf meinem Gerät, so wie für Mail, so wie für Lync, so wie für die diversen Stores und so weiter, ist es ja nicht schwer, weil dann der Datenzugriff aufs Unternehmen sehr einfach und leicht ist. Aber ich habe im Unternehmen eine Reihe von Applikationen, für die es keine App gibt, weil ich eine ERP-Lösung habe, die keine mobile App hat, weil ich meine Datenauswertungen habe, meine Lagerverwaltung und so weiter. Und ich möchte auch von unterwegs auf diese Daten zugreifen. Max, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich auf diese Daten von unterwegs zugreifen kann?
Einige, Christian. Fangen wir mit dem Klassiker an, der vielleicht schon etwas länger bekannt sein dürfte. Applikationen, die ein Webinterface zur Verfügung stellen, kann ich über HTTPS, hier in Klammer, aber dem Sicherheitsgedanken entsprechend sollte es das auch sein, zur Verfügung stellen. Das heißt zum Beispiel mein Intranet-Portal, meine ERP-Lösung, mein CRM-System, um ein paar Beispiele zu nennen. Die Problematik dabei allerdings ist, es ist in der Regel ein On-Off-Zugriff, das heißt, ich habe keine Möglichkeit irgendwie zu steuern und hier der zweite Punkt, vielleicht auch noch in Abhängigkeit vom Endgerät, ob ich den Zugriff zulasse beziehungsweise bis zu welchem Grad ich den Zugriff zulasse. Aber Christian, da gibt es ein Tool von Microsoft, mit dem ich mich darum kümmern kann.
Wir haben hier den Forefront Unified Access Gateway. Das ist ein Programm, mit dem Sie den Zugriff über HTTPS vom Endgerät abhängig machen können. Das heißt, Sie können hier sagen, wenn ich dem Endgerät voll vertraue, hat dieses Gerät mit dem Benutzer Vollzugriff auf meine Daten. Wenn das ein Gerät ist, das meinen Vertrauensverhältnissen nicht entspricht, hat dieser User von diesem Gerät keinen Zugriff. Aber auch das ist etwas, wo ich sagen würde, Patrick, schauen wir uns das an.
Also wir haben so ein Unified Access Gateway implementiert und ich zeige Ihnen anhand von einem User auf unterschiedlichen Geräten, wie sich das Ganze auswirkt. Wir haben hier einmal einen Corporate Imtech PC, wo ebenfalls wieder unser User Kurt Osban angemeldet ist, mit seinen Domain Credentials, wie er es vorher auch am Handy eingegeben hat. Möchte er jetzt auf Unternehmensressourcen zugreifen, öffnet er den Browser und meldet sich am UAG-Portal an mit seinen Benutzerdaten. Diese werden überprüft und er sieht das Portal. Hier gibt es unterschiedliche Freigaben, die für den Benutzer freigegeben sind. Outlook Web Access und Lync sind selbsterklärend. Unter anderem gibt es auch unser Imtech Intranet. Das öffnet er und in dieser HTTPS-Session hat er Zugriff aufs Intranet und kann dort beliebig herumsurfen und auch unterschiedliche Dokumente anschauen und auch herunterladen. So, wie schaut das Ganze aus, wenn der Benutzer zu Hause auf seinem privaten PC arbeitet?
Cooles Hintergrundbild.
Cooles Konzert. Wo ist das aufgenommen? Cooles Konzert damals, am Osman-Elf-Platz, wo sonst. Der private PC zu Hause, der Benutzer heißt in dem Fall ja, der Kurtl. Der Firmenadministrator hat natürlich da keinen Zugriff drauf, Zugriff auf die Unternehmensdaten gibt es trotzdem. Ebenfalls wieder Explorer öffnen, Zugriff aufs UAG-Portal. Hier kommt die Fehlermeldung, dass kein Virenscanner installiert ist. Bei uns gibt es allerdings die Policy, dass zumindest der Virenscanner installiert sein muss oder aktiviert sein muss, damit der Zugriff gewährt ist.
Gut. Patrick, Entschuldigung, zwei Fragen. Das eine ist, ich sehe, du arbeitest da mit Firefox, das heißt, es ist wurscht, welchen Browser der User dazu verwendet.
Genau, es werden alle gängigen Browser unterstützt.
Und die zweite Frage, woher weiß mein Browser, ob ich einen Virenschutz installiert habe?
Es gibt gewisse Pakete, die auf den Client geladen werden, das ist im Internet Explorer, passiert das bei ActiveX und per Firefox und allen anderen Browsern per Java. Somit haben wir eine MSI-Installation, gibt es auch noch, eine recht breite Palette, womit wir fast alle oder alle Betriebssysteme unterstützen, die dann überprüft werden. Und dieses Client-Tool überprüft eben, ob der Virenscanner aktiviert ist. Hier unten sieht man eh, dass Java ist geladen. Gut. Ja. Wir aktivieren den Virenscanner und öffnen das Portal nochmals. So, jetzt wird das Device überprüft, das dauert bei Java ein bisschen länger. Und jetzt kommt der Benutzer wieder, Kurt heißt er, zur Anmeldung. Das ist dasselbe wie vorhin. Er meldet sich an. Er hat wieder seine freigegebenen Ressourcen. Allerdings hier sieht man schon, dass in dem Fall Outlook Web Access ausgegraut ist. Beim Klick drauf bekommt er eben die Meldung, dass er es in dem Fall nicht darf, weil Outlook Web Access bei uns nur von Corporate Machines, der Zugriff auf Outlook Web Access passiert nur von Corporate Machines. Intranet funktioniert trotzdem, er kann auch hier wieder wie gewohnt herumsurfen und Dokumente anschauen, mit dem Unterschied, wenn er Dokumente runterladen möchte, ist das nicht erlaubt. Sprich, es ist ein reiner Lesezugriff, den der User hat, in dem Fall, weil er keine Corporate Machine ist.
Das heißt, hier haben wir jetzt das schöne Beispiel gesehen, ein und derselbe User hat bei ein und derselben URL unterschiedliche Berechtigungen, je nachdem, wie sicher sein Endgerät ist.
Ganz genau. Nicht.
Dankeschön. Das war jetzt HTTPS, jetzt gibt es aber angeblich auch Applikationen, die weder eine App für mobile Endgeräte haben, noch einen Webzugang. Wie kann ich diese Applikationen meinen Usern zur Verfügung stellen?
Da gibt es die recht klassische Möglichkeit, mittlerweile unter neuem Namen, Remote Desktop Protokoll ist das Protokoll, das dafür verwendet wird. Remote Desktop Services heißt heißt die Anwendung oder die Server-Applikation, die das tut. Der Vorteil ist, das kann mit jeder Applikation gemacht werden. Und ein wesentlicher Punkt, es gibt RDP-Clients für nahezu jedes Device. Ob das jetzt ein Windows Phone ist, ob es ein iPad ist oder auch ein Android-Device. Der Nachteil natürlich bei dieser Sache, es ist nicht offline-fähig. Das heißt, Sie brauchen von dem mobilen Endgerät, von dem aus Sie das nutzen möchten, einen Internetzugang. Und Sie sind unter Umständen etwas limitiert, was die Eingabemöglichkeiten betrifft aufgrund der Screengröße. Also auf einem iPad wird das in der Regel ganz gut funktionieren, auf einem Windows Phone oder generell auf einem Smartphone haben Sie halt kleinere Bildschirme. Der Patrick wird uns jetzt auf dem iPad, denke ich, ist diese Demo, zeigen, was hier möglich ist.
Mhm. So, vom iPad noch die Benutzeransicht. Angenommen, der Benutzer sitzt in seinem Büro und arbeitet an einer Kundenpräsentation, so wie es hier der Fall ist. Zu beachten ist, hier wird Microsoft PowerPoint per App wie bereitgestellt. Man erkennt es hier unten, dass es eben jetzt auf den Client gestreamt wird. So viel dazu. Der Benutzer sitzt an seiner Kundenpräsentation, bearbeitet die wie auch immer und Präsentation 2012 und arbeitet dran, merkt aber dann, dass es schon relativ spät ist und er zum Kunden muss, mit der Präsentation aber noch nicht fertig ist, fügt dieses Wort noch schnell ins Wörterbuch hinzu, speichert das Ganze, beendet es und meldet sich vom Computer ab. Am Weg zum Kunden hat er natürlich sein iPad mit. Und im Taxi zückt er sein iPad, öffnet einen beliebigen RDP-Client, es gibt mittlerweile, wie schon gesagt, für alle Plattformen einige, und verbindet sich eben über das Internet auf die Unternehmensressourcen, in dem Fall auf eine virtuelle Maschine, wo ebenfalls sein Profil geladen wird. Und wenn er jetzt PowerPoint öffnet, was ebenfalls wieder per App wie bereitgestellt ist, man sieht es hier unten rechts, und dann in die zuletzt geänderten Dateien geht, sieht er eben seine Kundenpräsentation mit allen Einstellungen, die vorher auch getroffen worden sind. Kann die noch vervollständigen, so gut das auf so einem Device geht, aber es funktioniert.
Gut, Patrick, Dankeschön. Sehr beeindruckend. Bald ja auch mit Windows-Tablets. Zusammenfassend, es gibt nicht den perfekten Zugang. Jeder Zugang hat Vor- und Nachteile, aber wir haben hier jetzt unterschiedliche Zugänge für unterschiedliche Anforderungen. Wichtig ist bei allen Zugängen, ich muss mir die Sicherheit für meine Daten, für meine Unternehmensdaten strategisch planen und Ganz wichtig ist auch, dass die Datensynchronisation Grundvoraussetzung ist. Das heißt, ich muss, egal was ich mache, verhindern, dass ich unterschiedliche Versionen auf unterschiedlichen Endgeräten habe, weil der User sonst völlig verzweifelt.
Wir kommen zum mittlerweile letzten Punkt unserer Agenda. Wir haben uns bisher angeschaut, wie wir mobile Endgeräte ins Unternehmen möglichst automatisiert und einfach einbinden können. Wir haben gesehen, wie wir die Verwaltung dieser Geräte erledigen können und wie der Zugriff auf Daten im Unternehmensnetzwerk passieren kann. Der letzte Punkt, den wir uns jetzt noch anschauen wollen, ist das Thema Bereitstellung von Applikationen. Warum ist das ein interessanter Punkt? Früher war das relativ leicht. Wir hatten nahezu ein 1:1 Mapping zwischen einem Benutzer und seinem Arbeitsgerät. Heute hat ein Benutzer eine Vielzahl von Geräten, sei es sein Arbeitsgerät natürlich nach wie vor, er hat vielleicht ein Tablet-PC, zusätzlich zu seinem PC am Arbeitsplatz ein Notebook, ein Smartphone und so weiter. Die Herausforderung hier ist es, Applikationen abhängig vom Gerätetyp dem Benutzer zur Verfügung zu stellen. Christian, soweit ich weiß, gibt es da ein neues Produkt?
Ja. Wieder der System Center 2012 Configuration Manager, immer noch letzte Woche gelauncht. Wir haben hier mit dem Config Manager eine Änderung in der Philosophie gemacht. Bis jetzt hat der Config Manager Geräte verwaltet. Mit dem System Center 2012 Configuration Manager verwalten wir Benutzer und keine Geräte. Sie können natürlich weiterhin das so tun, wie Sie es bis jetzt gemacht haben. Das heißt, der Benutzer hat die Möglichkeit, dass er aus einem Webshop seine Applikationen selbstständig auswählt. Ich kann ihm natürlich Applikationen zuweisen, aber ich biete ihm die Möglichkeit, über den Webshop shoppen zu gehen. Und ich kann dann die Applikationen, die Art der Installation der Applikation definieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich mich auf meinem Hauptgerät anmelde, wird mir diese Applikation auf diesem Gerät voll installiert. Wenn ich mich auf einem Nebengerät anmelde, am Gerät von Kollegen kurz anmelde, bekomme ich die Applikation über AppV zur Verfügung gestellt. Oder wenn ich in einer Filiale mit schlechter Bandbreite bin oder mich von einem mobilen Endgerät anmelde, bekomme ich die Applikation über Remote Desktop Services zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Benutzer bekommt seine Applikation immer, für den Benutzer schaut das immer gleich aus, aber ich als Administrator bin jetzt in der Lage zu definieren, unter welchen Umständen der Benutzer wie seine Applikation bekommt. Patrick, kannst du uns das auch zeigen?
Gerne, eine Demo habe ich noch. Die sieht so aus, wir sind wieder im System Center 2012 Configuration Manager, diesmal in der Software Library, die für die komplette Software und Betriebssystem für das Software- und Betriebssystem-Rollout verantwortlich ist. Wir haben hier einmal die alte Technologie, wie man sie aus der 2007er-Version kannte, mit den Packages. Im Prinzip ist alles gleich geblieben. Es gibt allerdings eine neue Technologie, findet man hier unter den Applications. Wenn Sie die einmal verwendet haben, werden Sie die Packages, die alte Technologie, nicht wieder verwenden wollen. Zurück zum Thema. Wie genau das aussieht, was für Möglichkeiten wir haben, die der Christian erwähnt hat, zeige ich Ihnen kurz anhand des Beispiels Lync 2010, sprich ich möchte Lync auf meine Endgeräte ausrollen. Dazu habe ich jetzt die Möglichkeit, dass der User sein primäres Arbeitsgerät angibt. Sprich der User sagt, hier ist mein Notebook, auf dem arbeite ich 90% meiner Zeit, hier möchte ich meine Software nativ installiert haben, auf allen anderen Devices möchte ich sie per AppV bereitgestellt haben. Gut, wie schaut das Ganze dann aus? Ich habe hier einmal das Lync 2010 Paket und habe in diesem Paket dann unterschiedliche Deployment-Typen. In dem Fall habe ich einmal den AppV-Deployment-Typ und einmal den Script-Typ, sprich die native Installation und der Configuration Manager entscheidet, ob das welches Paket von den beiden beim User installiert wird. Es gibt noch eine recht schöne Übersicht, wo man eben sieht, dass die Lync-native Installation, sprich die Script-Installation, dann zutrifft, wenn das Primary Device gleich True ist. Man sieht es hier unten. Sprich, wenn der User auf seinem Primary Device angemeldet ist, bekommt er die Software native zur Verfügung gestellt. Ansonsten per AppV, das ist dann dieser Zweig. Gut, wie schaut das Ganze am Client aus? Wir öffnen hier den das Primary Device vom Kevin B. ins Unternehmen eingebunden, ganz normaler Firmen-PC. Und der User kann selbst über den neuen Application Catalog angeben, dass dieses Gerät sein Primary Device ist. Gut, das hat er in dem Fall getan und bekommt dann hier Lync 2010 zur Verfügung gestellt und kann sich das hier entweder benutzerdefiniert oder man kann es ihm auch automatisch installieren. Das dauert dann eine Weile und dann ist Lync da. Wechseln wir jetzt zu einem anderen Device. Das ist das Non-Primary Device, sprich das ist ein Gerät, auf dem der Benutzer sitzt, wo er vielleicht jetzt Lync benötigt, allerdings nichts dauernd damit arbeitet. Dort haben wir gesagt, wollen wir Lync per AppV bereitstellen. Gut, wir öffnen wieder das Software Center, sehen dasselbe Paket und installieren auch das. Das dauert wieder eine Weile und wir sehen nach kurzer Zeit, dass Lync installiert ist. Und wenn wir es starten, sehen wir wieder rechts unten, dass es gerade jetzt auf den Client gestreamt wird und somit per AppV bereitgestellt. So, nach kurzer Zeit startet und über die automatische Anmeldung, die wir vorher schon kennengelernt haben, ist der Benutzer auch gleich verbunden. Gut, kommen wir zurück zum anderen Device. Das war dieses. Hier ist Lync mittlerweile gestartet und auch automatisch angemeldet, sprich es ist fertig installiert und der User kann damit arbeiten.
Und für den User gibt es keinen Unterschied im Behavior genau. Der Applikation, ob das jetzt AppV oder
ganz genau.
Super, Patrick, Dankeschön.
Danke auch, Patrick, für die Demo. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, worum geht es bei dem Thema? Die Benutzer sollen ihre Applikationen auf jedem Gerät zur Verfügung gestellt bekommen, abhängig von diesem Gerätetyp, wobei der Administrator hierbei definiert, für welchen Typ, welche Bereitstellungsform die optimale ist. Die Einstellungen werden über die Geräte hinweg synchronisiert und
das war's.
Das war's.
Genau, ein Klick zu viel. Gut. Damit sind wir am Ende unserer Präsentation. Wir haben Ihnen gezeigt, wie Sie mobile Endgeräte sehr einfach in Ihr Unternehmensnetzwerk einbinden können. Wir haben Ihnen gezeigt, wie Sie Sicherheitsregeln und andere Regeln auf diese Geräte deployen können. Wir haben Ihnen gezeigt, wie Sie den mobilen Zugriff auf Ihre Daten ermöglichen und absichern können. Und wir haben Ihnen gezeigt, wie Sie sehr einfach Applikationen auf unterschiedliche Art und Weise bereitstellen können.
Ich hoffe, wir haben Ihnen heute das ein oder andere interessante Thema gezeigt und näher gebracht. Wenn wir in Zukunft etwas für Sie tun können, sind wir sehr gerne für Sie da. Ich habe meine Kontaktdaten hier auf diesem Slide für Sie zur Verfügung gestellt. Wenn Sie Interesse an dem ein oder anderen Thema haben, das Sie gesehen haben, gerne auch darüber hinaus, freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Zusammenfassend, Sicherheitsregeln, die Sie für Ihre PCs definiert haben, sollten ganz wichtig auch für alle Ihre mobilen Endgeräte gelten.
Ein Satz, den viele vielleicht schon kennen, trotzdem immer wieder gerne. Management und Standardisierung bringen Sicherheit und Kostenersparnis und das Wichtigste,
mit Windows 8 wird alles besser. Dankeschön.